Sind wir mal ehrlich, als Handelsvertreter hast du doch gar keinen Bock auf das Thema Dokumentation und Besuchsberichte. Kostet doch viel zu viel Zeit. Stimmt? Dann haben wir da was für dich. Denn genau dafür gibt's die WebCity Go App. Nach dem Kundentermin direkt den Besuchsbericht noch im Auto in wenigen Sekunden diktieren und fertig. Alles synchron mit dem Innendienst, egal ob auf Handy oder Tablet. Klingt spannend? Dann schau auf www.rhapsody-software.de vorbei und erfahre mehr über WebCity, dem CRM für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Damals waren wir so im deutschsprachigen Raum 10 Handelsvertretungen, haben wir gesagt, okay, versucht's mal, ob jeder von euch 3, 5 Leute in unseren Schulungsraum bringen kann. Und zum Schluss waren wir dann 200 Leute, wo wir dann unsere allererste Präsentation gemacht haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration und ganz viel Vernetzung. Das ist Handelsvertreter Heroes und wie immer ist mein Name André Kewe. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Entweder am Screen via YouTube oder natürlich auf dem Ohr via Podcast. Ja, worum geht's eigentlich heute? Ich möchte heute mal mit einer Geschichte aufräumen, denn ich höre immer wieder aus meiner Community von vielen Handelsvertretern, von vielen Industrievertretungen, hey, unsere Hersteller, unsere Partner, die machen im Bereich Marketing viel zu wenig. Früher war das alles mal besser, da gab es viel mehr Infomaterial, Broschüren etc. Heute muss ich sehr viel mehr machen, da kommt einfach zu wenig. Ich wünsche mir einfach mehr Unterstützung, dass unsere Hersteller einfach mehr ins Marketing auch investieren. Aber irgendwie passiert das so nicht. Und da habe ich mir gedacht, hey, jetzt such doch mal jemanden, der das richtig gut macht. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass in unserem starken deutschen Mittelstand es nicht Unternehmen gibt, die da echt top aufgestellt sind. Und da habe ich jemanden gefunden, nämlich den lieben Sven Rentschler von der Reven GmbH. Auf den bin ich gekommen durch den lieben Holger Reul, der neulich mal hier im Podcast zu Gast war. Und der sagte, du sprich mal mit dem Sven. Das ist ein nerdiges Freak, irgendwie aus der technischen Seite. Aber der Sven hat verstanden, wie wichtig das Thema Marketing für sein Unternehmen ist. Und Sven kommt selbst aus dem technischen Bereich, Fraunhofer-Ausbildung und sowas, aber hat sehr früh realisiert, dass man Technologie halt eben auch entsprechend vermarkten muss. Und wie er da vorgeht und was er da irgendwie Cooles macht über Podcast, YouTube, Blogging und alles er selbst als Content Creator, als Influencer. Darum geht's eben in dieser Folge. Ich glaube, da ist echt eine ganze Menge drin. Total erfrischend, das mal von jemandem, auch von einem Geschäftsführer zu hören, der sich so auch dann selbst auf diese digitale Bühne stellt und damit eben auch zum Ausdruck bringt, dass er das nicht macht für sein Ego, sondern am Ende des Tages, dass es halt ein wesentlicher Faktor für das Unternehmenswachstum eben ist. Genau diese Art von Marketing, die es irgendwie braucht, um in einer technischen Nische wirklich zu überzeugen und am Ende des Tages auch weltweit damit irgendwo erfolgreich zu sein. Und genau darum geht's. Deswegen springen wir gleich rein. Der liebe Sven Rentschler heute im Handelsvertreter Heroes Talk. Los geht's. Hallo lieber Sven, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Freut mich, dass du dabei bist.
Ja, André, hallo, grüß dich und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Sehr gerne, sehr gerne. Wen habe ich hier vor mir sitzen? Der Sven. Ich lese mal ganz kurz vor. Ich habe mir eben noch ein paar Notizen gemacht. Buchautor, Speaker, YouTuber, Podcaster, Ingenieur von Hause aus, Triathlet, wie ich erfahren habe. Und parallel auch noch irgendwie Geschäftsführer der Reven GmbH. Was machst du so nach Feierabend noch? Oder was machst du so in einer Freizeit?
Ja, das vermischt sich sehr. Ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und da vermischt sich dann oft, dass man das Hobbystück weiter in den Job mit reinbringt und ich dann auch oft den Job bin nach Hause, im Fall bei uns dann, da meine Frau auch noch im Unternehmen mit tätig ist und die Buchhaltung managt, den Einkauf aus Asien managt, da.
Okay.
Ja, da haben wir dann schon auch immer wieder mal die Themen beim Abendessen, wie so der ein oder andere auch aus der Handelsvertreterbranche kennen wird. Ja.
Kennen wird. Also wir müssen nicht über Work-Life, Life-Work, irgendwas reden, aber wir sprechen über Balance. Balance ist irgendwie da. Balance ist eigentlich gut.
Balance, oder? Ist da, das sage ich auch immer. Das wird heute, ich sage immer, das Wort sagt es ja schon, work life, aber dann halt auch Balance. Und wenn es dann so oder so ist, dann sind wir weit weg von Balance in die eine oder die andere Richtung. Und das sage ich, das wird heutzutage in der Diskussion manchmal ein bisschen vergessen. Ja, wir brauchen die Balance zwischen Freizeit, kein Thema, aber auch Arbeit. Die Waage sollte in der Balance bleiben.
Sehr schön. Aber da muss ich jetzt kurz einschreiten, weil wir haben über das Thema Triathlon im Vorgespräch schon mal gesprochen und ich als Sportbegeisterter. Was war die größte Triathlon-Geschichte, die du bislang gemacht hast?
Also ja, ich habe Triathlon zum Ende meiner Schulzeit, wo wir das Abitur gemacht haben, angefangen, das war so in den 90er, 1990, so um die Zeit, da haben wir angefangen mit dem ersten Kurztriathlon am Bodensee. Also es war ein starker Kilometer Schwimmen, 40 Rad, 10 Laufen. Mhm. Und da gab es dann auch so den LBS, Baden-Württemberg Cup dazumals vor langer Zeit, da haben wir mitgemacht, auch auf den Kurzdistanzen. Und dann habe ich mich noch bis zu den Mitteldistanzen rangewagt und dann aber zum Mountainbike-Rennen und Radrennen gewechselt, weil dieses Schwimmen, das war immer ein Challenge für mich, weil ich wirklich? ich war kein Schwimmer und habe mir das wirklich hart antrainiert. Und wenn dann in Ludwigsburg, wo wir trainiert haben, waren da so Kader, Nationalschwimmer dabei waren, dann hast du manchmal am Beckenrand geheult. das miterleben durfte ich aber, ja, das zur Schulzeit und Studienzeit habe ich das dann betrieben, ja.
Okay, aber Rennradfahren ist weiterhin noch eine große Leidenschaft.
Immer noch, bis heute. Geht zwar nicht mehr so ganz so schnell wie früher, aber immer noch gerne. Rund 5000 bin ich dieses Jahr geradelt bis heute.
Sehr gut.
Aber einfach zum, ja, wie du gerade einleitend gesagt hast, die Balance finden, Birne frei bekommen und heute weniger nach Wattzahlen und Puls, sondern einfach nach Freude.
Aber den Powermeter hast du noch verbaut oder nicht mehr? Ich habe den bei mir rausgebaut, muss ich sagen.
Ich fahr nicht mehr nach Watt. Ab und zu schaue ich auf den Puls, aber nach Watt fahre ich nicht mehr.
Okay.
Habe ich aufgehört.
Okay. Genug vom Triathlon-Rennrad-Experten-Talk hier. Wir kommen auf unser Thema, denn ich habe den lieben Sven heute hier mal eingeladen, denn der Sven ist für mich jemand, ist eine ziemliche Koryphäe, wie man eben, glaube ich, an den ganzen Beschreibungen schon mitbekommen hat. Und aufgrund einer Tatsache, denn du bist mir so aufgefallen und ich habe es auch aus diversen Ecken irgendwie gehört, der Sven und Reven, die machen ein super Marketing. Irgendwo so, das ist so das Thema heute auch. Wie kann ich als Hersteller gutes Marketing machen, was ich natürlich dann auch im Vertrieb nutzen kann. Und bei euch ist auch noch die Konstellation, dass dieser Marketingkern im Wesentlichen auch von dir, ich sag mal so, ins Leben gerufen worden ist und gelebt wird ja eben auch, wenn ich über YouTube und Podcast und alles das rede, das ist halt eben der Sven. Und da würde ich ganz gerne mal ein bisschen eintauchen, aber vielleicht mal ganz kurz vorher, was macht ihr eigentlich? Du machst ja nicht nur Marketing, sondern ihr habt ja eigentlich im Prinzip irgendwie, habt ihr ein anderes Geschäft.
Ja, wir sind ein Hersteller von gewerblichen Anlagen zur Luftreinhaltung. Und da haben wir uns spezialisiert auf ein System, das nennt sich X, also wie der Buchstabe X und Cyclone. Und das ist ein Abschalter, kein Filter. Und ich sage mal im übertragenen Sinne recht ähnlich wie der Dyson Staubsauger, wo ohne Staubsaugerbeutel arbeitet, sondern durch so einen Wirbelsturm die Partikelchen ausschleudert. Und dieses System verwenden wir in gewerblichen Anlagen, Lüftungsanlagen zur Abluftreinigung von den unterschiedlichsten Prozessen, wo was produziert wird. Aber eben recht vergleichbar. Also wir setzen auch keine Filter ein, sondern solche Abschalter, die diese Partikelchen, die man aus der Luft rausbekommen will, ausschleudern. Und da brauchen wir eben keine Filter, also keine Staubsaugerbeutel. In unseren Anlagen sind es dann hunderte von solchen Beuteln, wo wir vermeiden und nicht brauchen.
Okay, das heißt also für mich ganz einfach gesprochen, ihr hängt da ganz viele oder so riesen Dyson V11 an so Hallendecken dran.
Ja, genau, ja. Das sind dann große so Edelstahl-Erfassungseinheiten und das sind solche Aluminiumprofile drin, die dann diesen Wirbelsturm ausbilden und an denen laufen dann Öltröpfchen, Wassertröpfchen, chemische Substanzen runter, die wir dann aus dem Abluftstrom rausbekommen auf diesem Wege.
Okay, sehr cool. Und das Ganze ist ja patentiert oder ist ein Verfahren, was ihr ins Leben gerufen, erfunden habt oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das haben wir, wo ich praktisch zum Unternehmen gekommen bin, 1995 war das doch so ein Nischenprodukt, das wir mit Partner aus Kanada erfunden, entwickelt haben. Und da begann eigentlich dann die Reise, ein Produktportfolio aufzubauen. Dann wurde es irgendwann zum Herzstück aller unserer Lüftungsanlagen, dann eine Produktdokumentation aufbauen, Vertriebspartner finden, Handelsvertreter damit warm machen und so fing das an. Und heutzutage steckt in jedem unserer Produkte im weitesten Sinne ein großes, kleines Teil drin, das eben so dann die Luft reinigt. Und das haben wir weltweit patentiert, also nicht in jedem Land, aber in interessanten, wichtigen Märkten. Von Asien über Europa bis Nordamerika haben wir da so ein PTC-Patent drauf, ja.
Okay, super spannend. Und du hast eben gesagt, du bist in den 90er Jahren ins Unternehmen reinkommen. Ist originär ein Familienunternehmen. Dein Vater hat das Ganze gegründet oder der Großvater schon? Wie hat sich das verhalten?
Also es geht zurück bis auf den Urgroßvater. Wir sind hier 20 Kilometer nördlich von Stuttgart und damals, 1905, war so klassische Spenglerei, Metallverarbeitung. Und mein Großvater hat sich dann schon als Zulieferer für Stuttgarter Lüftungsgerätebauer mit dem Thema Lüftung vertraut gemacht. Und dann gab es zur Generation von meinem Vater noch eine Firmenaufspaltung in den 80er Jahren, wo es dann den heutigen Firmennamen bekam. Aber zurück geht's bis auf den Urgroßvater, die Wurzeln und die Geschichte.
Okay, sehr schön. Dann dein Einstieg, du bist Ingenieur auch eben, du kommst aus dem technischen Bereich originär?
Ja, ich also vom Studium her eingeschrieben war ich in Stuttgart im Maschinenbau, habe mich dann da aber damals für so eine Nische interessiert, im weitesten Sinne eher Richtung Wirtschaftsingenieurwesen geht. Also mein Hauptfach war Technologiemanagement, das dann am Fraunhofer-Institut angegliedert war. Und da hat es bei mir so das erste Mal Klick gemacht und wurde mir dann während dem Studium schon die Wichtigkeit von Werbung, Marketing, Aufklärung so vor Augen geführt. Und das wurde dann auch mein Hauptfach, wo ich dann die Diplomarbeit drin gemacht habe, wo es eben darum ging, Technologiemanagement, also zum einen, was ist denn eigentlich Technologie? Das ist ja auch ein bisschen, heutzutage wird ein bisschen leichtsinnig mit dem Begriff Technologie umgegangen. Also zum einen, was ist wirklich eine echte Technologie und wie bringt man dann so eine Technologie rüber in Produkte des täglichen Gebrauches? So, das waren so die Themen im Studium und hat sich dann praktisch so nahtlos dann angeschlossen an das, was ich vorher erzählt habe, wie ich dann das bei uns im Unternehmen entwickelt habe mit unserem X-Zyklon-Luftreiniger,
Okay, aber das war auch ein längerer Weg dahin. Also es war ja, musst du erstmal erkennen und dann war es aber schon deine Entscheidung, dass du sagst, ihr macht das zum Kern eures Produktportfolios.
Ja, aber das habe ich, muss ich wirklich sagen, meinem Studium zu verdanken. Oft sagen ja viele, so Studium bringt ja eigentlich nichts, macht einen zwar selbstständig, aber also ich muss schon sagen, das Hauptfach bei mir, dieses Technologiemanagement, das hat mir schon viel gebracht in genau der Entwicklung, einfach zu erkennen, dass es lang nicht genug ist, eine super tolle Technologie haben, die garantiert dir noch lang keinen Erfolg später am Markt, einen Vertriebsverkaufserfolg. Und das war ja ein Riesenthema, gerade weil ich am Fraunhofer-Institut mit dabei war. Die haben zum Beispiel diesen MP3-File, also die Technologie, wie macht man aus einem Musikstück von der Schallplatte ohne Qualitätsverlust einen digitalen MP3-File? Ja. Das war eine Entwicklung, eine Erfindung vom Fraunhofer-Institut. Und richtig Kohle damit gemacht haben die Nordamerikaner. Die haben es zum Markterfolg gebracht. Und es waren dann schon auch Themen im Studium. Ja, warum hat es nicht geklappt? Was wurde da versäumt? Was braucht's? Und da waren wir dann immer relativ schnell bei einer Marketingstrategie, Marketingbudgets, Marketing aufbauen auf die Technologie. Und Und da muss ich sagen, da habe ich schon einiges mitnehmen können für meinen späteren Einstieg dann bei uns im Unternehmen, ja.
Okay, hat man das denn, habe ich mich immer schon mal gefragt, beim Fraunhofer, weil die Story ist ja bekannt, MP3 irgendwo bei uns erfunden, aber dann hat es nachher Steve Jobs gebraucht, der gesagt hat, okay, hier ist dein Gerät, der MP3-Player, der iPod, 1000 Songs jetzt auf deinem Gerät. Da seid ihr, da sind wir nicht so drauf gekommen. Hat man das wenigstens dann selbstkritisch auch beleuchtet, dass man so dann überlegt hat, wie hätten wir es besser machen können?
Doch, absolut. Also das waren dann so Themen. Die haben dann sogar so, ich weiß noch, da haben wir dann so Modelle für die Studenten haben, die dann entwickelt, wo man praktisch so, ja, so Planspiele durchführen konnte, dass man dann praktisch so ein Unternehmen führt und Budgets vergeben und da hat man dann halt sofort gesehen, also die Teams von ihrem Planspiel, sagen wir, sich mit dem Thema Werbung und Marketing beschäftigt haben, war auf einmal ein wirklicher Verkaufsvertriebserfolg festzustellen. Und
okay.
Und da haben sie schon viel gelernt und das wirklich auch zum Thema gemacht, weil das ja nicht nur ein Versäumnis im Fraunhofer Institut ist, sondern das schon ein bisschen, ja, vor allem im süddeutschen Raum durch den Mittelstand geprägt. Das Land der Tüftler in Baden-Württemberg sagen wir ja stolz, aber ich sag dann oft oder aber auch zu uns, zu meinem Vater oft gesagt, wir müssen echt aufpassen, dass wir vor lauter Tüfteln nichts verkaufen vergessen, weil das wurde dann immer so leicht auf die Schulter genommen. Man hat ganz toll was ausgetüftelt.
Ja.
Man hat es dann in Serienprodukt überführt, hat es parallel das Patent bekommen, bevor man damit rausgegangen ist. Und dann, ja gut, und dann ist man noch in zwei, drei Branchenzeitungen rein mit einer DIN A4-Anzeige und sagt, so, jetzt müssen doch alle kommen, ja. Vielleicht noch auf eine große Branchenmesse, ja. Wo man es eine Woche vorgestellt hat. Und dann ist man eigentlich davor ausgegangen, dass in der Lüftungsnische in Deutschland doch jeder jetzt Bescheid wissen müsste. Und
ja.
Und das ist schon ein bisschen, ja, Krankheit ist jetzt übertrieben, aber da ist schon ein Thema, was im Baden-Württembergischen oder vielleicht auch in ganz Deutschland schon unterschätzt wird, was es noch braucht, dass solche Themen, solche Nischenthemen, solche Business-to-Business-Themen, dass die dann wirklich bei unseren Adressaten aufschlagen, also da oben irgendwo ankommen, bei je nachdem, wo man unterwegs ist, beim Maschinenbauer, beim Architekten, beim Planungsbüro.
Ja.
Also das ist schon eine Fleiß- und eine Ausdaueraufgabe, ja.
Okay, aber das hast du für dich erkannt, schon relativ frühzeitig über das Studium und ein paar, also Best Practices. Und dann hast du dir gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern, weil ihr wart ja auch vorher ein bisschen auch so unterwegs, hast du mir gesagt, auch mit den Anzeigen, Print und dann funktioniert das schon. Und dann wolltest du das Ganze aber für dich, den Status Quo hast du für dich nicht so akzeptiert, sondern wie war dann so deine Denkweise oder womit hast du eigentlich angefangen?
Also gut, angefangen habe ich sicherlich eher dann im ersten Schritt schon auf der technischen Seite mit der Produktdokumentation, ich sag mal, die Technologie, ja, die Datenbasis, um die Technologie noch fundierter zu machen, damit man es auch wirklich wissenschaftlich, technologisch erklären kann. Und so, wo wir da dann eine tolle Basis gehabt haben, Erfahrungswerte gehabt haben, erste Referenzanlagen gehabt haben, da habe ich dann schon begonnen, das marketingtechnisch auszuschlachten, wie man so schön sagt. Klar, zunächst einmal haben wir noch so externe Partner gehabt, alte Presseleute, die sich selbstständig gemacht haben. Da habe ich mal erst mit denen, so im ersten Schritt, ich denen zugearbeitet und geschaut, was machen die draus, wo platzieren sie es dann. Und ich sag mal, das war dann halt eher noch oldschool. Das war so die Generation von meinem Vater, der Marketing, der praktisch Partner von meinem Vater und ja. Im Pressebereich, im Texten war der richtig toll. Damals gab es noch kein Chat-GPT, wo man sagen kann, formuliere ja. Mal bitte. Da war der echt super Koryphäe. Und dann irgendwann, ja, das war dann so ein Ping-Pong, so ein Zuspiel, war mir seine Pressetexte einfach zu schade, dass die einmal nur in einer Printausgabe kamen und dann wieder weg. Dann habe ich so, das war so ein erster, das war noch nicht mal ein Blog, da war es einfach eine Homepage-Seite, wo dazu kam. Und da habe ich dann einen Pressetext mit ein paar schönen Bildern von ihm übernommen. Und okay. Das war so ein erster Schritt und dann hat es wieder gefiltert, extrem reduziert, eingeflossen in Präsentationen. Zuerst für die eigenen Handelsvertreter auf Schulungen und so weiter. Und dann haben Kollegen wie der Holger, der vor kurzem bei dir mal war, gesagt, Mensch, komm, das ist zu wertvoll. Das sind zu gute Informationen. Nicht nur für uns. Wir müssen das auch einen Schritt weiter nach draußen tragen. Lass uns doch mal am Anfang nennen wir es Schulung mit 20, 30 Leuten machen. Aber nicht Schulung für Handelsvertreter, sondern für die Leute, an die ihr die Handelsvertreter rantretet. Dann haben wir gesagt, ja, okay, damals waren wir so im deutschsprachigen Raum 10 Handelsvertretungen. Dann haben wir gesagt, okay, versucht's mal, ob jeder von euch 3, 5 Leute in unseren Schulungsraum bringen kann. Und ich mache jetzt long story short. Zum Schluss waren wir dann 200 Leute und mussten auf ein Weingut ausweichen, wo normal nur große Hochzeiten abgehalten werden, wo wir dann unser allererste Präsentation gemacht haben und alle gewaltig die Hosen voll gehabt haben, weil null Erfahrung, einfach mal probieren.
Okay.
Und das dann gleich vor 200 Leuten war eigentlich schon ein Challenge.
Okay, cool.
Aber und da haben wir, ja, so hat es dann angefangen und dann irgendwann kam auch dann in so einer Entwicklung das Video, YouTube dazu.
Ja.
Und was halt dann toll ist bei diesen digitalen Kanälen und bei solchen Veranstaltungen, dass man halt, ja, man bekommt halt ein Feedback. Jetzt sei es, wenn es eine Präsenzveranstaltung ist, oft persönliche Feedbacks oder wenn es nur digital ist durch Klicks, aber man bekommt ein Gefühl, was für eine Headline, was für ein Thema, was für eine Präsentation funktioniert, was ist eher, Und so hat sich das entwickelt über die Jahre, ja.
Okay, das heißt also von eurem initialen Gedanken, wir holen mal 20 Leute bei uns in unseren Schulungsraum. Ich kann mir sogar ein bisschen vorstellen, wie das Ganze wahrscheinlich aussieht. Nicht so super fancy oder so.
Nein.
Trete ich euch jetzt nicht zu nah oder damals noch nicht. Dann irgendwie das Ganze schnell aufgestockt, in so Nacht- und Nebelaktionen und dann positives Feedback. Und war das so ein erster so Turning Point, so eine Bestätigung? Oder was ist da auch so vom Kopf her passiert?
Ja, also diese erste Präsenzveranstaltung, das ist jetzt auch schon wieder, lass mich überlegen, das wird ja über 15, 16 Jahre, ja, 17 Jahre ist das schon her, wo wir diese gemacht haben oder diese Erfahrung machen durften. Und da hatte ich Gott sei Dank auch noch so einen externen Werbepartner dabei und der war ganz fit mit Videokameras und Fotos machen. Also Hauptintention macht schießbar coole Fotos und hat aber Gott sei Dank ein paar Videos-Files mit aufgenommen und dann haben wir da in der Nacht- und Nebelaktion geschaut, wie bekommt man das um Gottes Willen auf dieses komische YouTube hoch.
Ja.
Und hatten dann halt auch wieder das Erlebnis und Zapperl, das schauen ja tatsächlich Leute an und ja, so hat es, das war schon eine Initialzündung, die wir da erleben durften, wenn es auch also wirklich freischwebend improvisiert war. Ich weiß noch, wir haben sogar eine weiße, große 3x2 Meter Aluminiumtafel in unserer Produktion noch runterschneiden müssen, weil die nur so einen einfachen Videoständer gehabt haben. Und dann habe ich gesagt, das können wir nicht machen für 200 Planungsbüros.
Okay.
Und dann haben wir am Abend vorher noch einen tollen Screen aufgebaut. Aber das war mit Sicherheit so die Initialzündung, weil das war dann nicht eine einmalige Show, sondern da haben wir dann angefangen und man kann sagen, mit Unterbrechung der Pandemie bis heute das immer wieder mal gemacht. Jetzt erst vor 1,5, 2 Jahren, das letzte Mal, ich mit Hilfe von Holger in der Nähe von Frankfurt so eine Präsenzveranstaltung und da haben wir immer so zwischen 100 und 200 Leute reinbekommen. Ja.
Okay, und das Marketingziel ist dann weiter Aufklärung zu schaffen oder was steht so im Mittelpunkt?
Ja, also in dieser industriellen Luftreinigung, da sind wir natürlich in der Nische und in der Nische im Business-to-Business-Bereich. Also unser Ansprechpartner ist dann oft das Lüftungsplanungsbüro, das dann seinem Bauherrn, und der Bauherrn kann ein großes Chemieunternehmen sein, das kann eine Unternehmung sein, Produktion, das kann ein Maschinenbauer sein, der irgendwas produziert. Und für den Bauherrn hilft dann der Planer, dieses Gebäude, diese Produktion zu planen, zu bauen. Und die, da kommt halt irgendwann, wenn es dann Prozesse sind wie in der Lebensmittelindustrie, wo Gewürze versprüht werden, wo Schokolade flüssig gemacht werden und Öldämpfe hochkommen, da kommt dann halt immer dieses Thema der Lüftung mit ins Spiel. Und da ist eigentlich unser Ziel, dass wir bei diesen Planern, die ein Stück weit die Berater des Investors, des Bauherrn sind, dass die uns mit ins Spiel bringen. Und wann bringen sie uns mit ins Spiel? Wenn sie uns kennen, wenn sie mit unserer Technologie vertraut sind, wenn sie davon überzeugt sind. Und deswegen, ich sage immer, meine Aufgabe als Geschäftsführer ist mittlerweile wie ein Missionar durch die Dachgebiete zu rennen, weil ich eben aufklären will und weil ich will, dass die Leute es verstehen. Und dann ist natürlich der Wettbewerb in dieser Nische schon oft mit harten Bandagen, wo dann auch viel erzählt wird. Und da möchte ich dann halt auch wieder, dass der Planer, der Bauherr unterscheiden kann. Okay, das Produkt A kostet 50% mehr, aber da steckt auch diese Technologie drin. Im Produkt B super günstig, aber halt ohne all diese Raffinessen, um die Luft effizienter zu reinigen. Und wenn dann derjenige sagt, okay, finde ich zwar toll, aber ich habe das Investment dafür, okay, dann sage ich, ja, zwar schade für uns, aber trotzdem Mission accomplished, weil er hat es verstanden. Aber wenn er sagt, oh, ist ja beides gleich und warum ist dasselbe, ist der einzige Unterschied der Preis, da sage ich dann, da haben wir eben unsere Mission nicht accomplished, da haben wir unsere Mission nicht erreicht, weil da wurden wir nicht verstanden. Und deswegen, ja, lange Antwort auf deine Frage, aber das ist schon meine Mission, dass es verstanden wird, dass es einfach verstanden wird. Ich sage zu meinen Handelsvertretern immer, wenn du zu Hause ein Haus baust und du baust bei dir eine Heizung ein, das ist ja jetzt vor allem in der jetzigen Zeit auch ein Riesenthema. Und du schaust ja sicherlich nicht nur nach dem Preis und kaufst dir das Günstigste, aber wenn jetzt da eine Heizung ist, die eine X, die andere Y, dann möchtest du doch auch verstehen, für was dein Geld ausgibst. Ja, ist doch logisch. Ich sage, ja, genau, und das ist unsere Aufgabe. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen verstanden werden. Unsere Technologie muss verstanden werden. Und deswegen haben wir die großen Anstrengungen da bei uns, weil wir sind sehr hochpreisig unterwegs mit unserer Technologie. Ich meine, die Entwicklung über Jahrzehnte, die Patentierung, das kostet alles ein Wahnsinnsgeld. Ja, allein wenn jedes Jahr von Patentanwalt in Stuttgart da wieder die Erweiterungsgebühren kommen, da wird es dir manchmal schwindelig, was da aufgeschlagen ist. Und das musst du ja irgendwo wieder umlegen, dass es Sinn ergibt für alle. Und ja, und deswegen eben die großen Anstrengungen bei uns in diesem Bereich, ja.
Okay. Das ist total nachvollziehbar. Aber man könnte ja marketingseitig, es gibt ja unterschiedliche Marketingansätze. Du hast dich dann ja schon sehr früh für einen Ansatz entschieden. Heute spricht man dann immer über Personal Branding und so, die eigene Marke irgendwie, weil im Endeffekt bist du ja der größte Influencer und Content Creator so für euer Unternehmen. Das muss man ja nicht unbedingt als Geschäftsführer, als CEO irgendwie so machen. Was steckt dahinter, dass du auch für dich sagst, ich trete da jetzt mal, ich gehe ganz bewusst darauf auf diese digitale Bühne?
Ja, zum einen denke ich, passt ganz gut zu meiner Persönlichkeit, weil jetzt egal, ob es in Produktion, Entwicklung ist oder auch im Marketing, ich bin schon sehr neugierig geblieben. Also alles, was neu ist, interessant ist, das, also da kann ich mich wirklich dann auch, da vergesse ich auch jede Mittags- und Vesperpause und knie mich da rein und möchte es verstehen und hinterfrag's und das, ja, diese Neugierigkeit, diese kindliche Neugierde, die haben wir Gott sei Dank jetzt bis selbst mit 55 erhalten können und deswegen, ich sage mal, liegt mir sicherlich dieses Format, auch das, was wir jetzt heute machen, ganz gut und gut, da hat sich halt so ergeben, weil klar, wir sind kleines, sehr schmales Unternehmen, also das ist auch so eine Entwicklung, also wo ich zu uns ins Unternehmen kam, wir waren fast 100 Leute und mittlerweile haben wir das komplett umgebaut, doppelter Umsatz, halbe Leute, aber jetzt nicht, weil wir super automatisiert jetzt daherkommen, sondern weil wir halt viel umorganisiert haben, viel mit externen verlängerter Werkbank arbeiten und wir uns voll auf unser Thema konzentrieren. Der Vertriebsleiter macht Vertrieb und jetzt eine eigene Marketingabteilung haben wir nicht mehr. Also früher hatten wir das externe Büro, aber der Kollege ist jetzt in Pension gegangen und dann hat sich das so ergeben, dass ich das eben mit übernommen habe. Und mein Gott, wenn man schaut, wenn es ein Steve Jobs bei Apple machen konnte, dann kann ich es auch bei einem kleinen Mittelständler machen, wenn es einem denn liegt.
Ehrlich, ja, der Vergleich ist ja nicht schlecht. Du hast sowieso Steve Jobs und Johnny Ivy sind durchaus auch ein bisschen Vorbilder. Also damals der ehemalige legendäre Chefdesigner auch bei Apple, ja. Oder?
Ja, also das ist für mich schon, also solche Biografien, die finde ich schon Wahnsinn. Und jetzt gerade Apple durch meine Frau, die aus Shanghai kommt, hatte man sogar das Glück, dass sie einen Bekannten hat, der früher also direkt Steve Jobs unterstellt war, wo man dann auch solche Internas mal rausbekommen Wirklich? Hat, wie es dann in so Besprechungen da abging und ja, was für Koryphäen das halt waren und was für einen Weitblick die haben, über was die schon heute nachdenken, was dann in 15 Jahren Wirklichkeit wurde. Das sind ja, das ist schon beeindruckend, wenn man es dann so mal miterleben darf. Und auch gerade der Johnny Ivy, der Designer aus UK, was der für einen brutal wichtigen Einfluss gehabt hat und die ja. Zwei so im Konterpart sich gegenseitig kongenial ergänzt haben. Ja, solche Dinge, die beeindrucken mich schon. Und er hat sie dann auch immer gesagt, bleibt ein bisschen kindlich, foolish ja. Und stay hungry, stay foolish, hat er mal gesagt. Also ich finde, ja, das würde uns allen in Deutschland ein bisschen gut tun, wenn wir das ein bisschen hätten, ja.
Wahrscheinlich, hast du nicht ganz Unrecht mit. Aber bleiben wir noch mal ein bisschen auch bei dem Marketing-Mix überhaupt, den ihr ja so fahrt. Also da ist irgendwie ein Blog, du schreibst also eine ganze Menge, du selbst, alle zwei Wochen oder wie näherst du dich so dem Thema? Gibt es da einen Redaktionsplan oder wie gehst du da vor?
Also so einen ganz groben Plan habe ich schon, aber dass ich jetzt einen detailliert runtergebrochenen Redaktionsplan habe, nicht. Also auch da muss ich sagen, hat sich halt im Detail so entwickelt, ergeben durch diese Neugierde. Also ich habe unheimlich viel ausprobiert und bin dann aber auch nicht derjenige, wo das dann erzwingen will. Also zum Beispiel, warum auch immer, auf Twitter hat das Thema überhaupt nicht gezündet bei uns und kaum Followers und kaum Interesse und dann habe ich es dann auch irgendwann mal beendet oder Facebook genauso und dann gab es dann aber wiederum das YouTube, Instagram bei uns, dieses Flieger-Fotoalbum, wo wir unheimlich hohe Zugriffszahlen haben. Und aber das ist so schon ein bisschen Try and Error. Und dann ist mir halt, was ich dann halt auch gelernt habe, was ich vorhin gesagt habe, durch diese Rückmeldungen, die immer wieder kommen, ist mir dann schon irgendwann klar geworden, das ist so eine Quintessenz, die ich vor allem in LinkedIn gelernt habe, dass es am Ende schon ein Plan braucht, aber ich nenne es jetzt weniger einen Redaktionsplan, sondern eher einen Themenplan. So, warum folgen wir die Leute? Also auf LinkedIn sind es jetzt weniger eigenes, persönliches Netzwerk, sondern in meinem Netzwerk sind viele Leute, die ich gar nicht kenne
ja.
Oder nur ganz, ganz entfernt ihre Firma kenne, aber sie folgen uns, dem Firmenkanal und mir, weil sie über Lüftung was mitnehmen wollen. Aber da muss ich dann natürlich aufpassen, dann sollte ich relativ wenig über mein Hobby Rennrad fahren oder über Firmenjubiläen berichten, weil das interessiert meine Followerschaft nicht. Und dieses Learning, daraus einen Plan zu entwickeln und dann Themen zu verarbeiten, das rund zu machen, das ist so immer meine Intention, mein Ziel über allem. Und da, sagen wir, da arbeiten wir dann schon so gut zusammen mit der ein oder anderen Handelsvertretung, wie der Holger, wo mir dann immer wieder tolle Bilder schickt und dann wirklich nur 4-5 Sätze zum Projekt schreibt Und dann mache ich da wieder einen tollen Bericht draus. Und den mache ich dann schon rund. Denn der kommt dann auf den Blog ausführlicher. Der kommt auf LinkedIn geschrinkter. Der kommt dann auf Instagram eher ein bisschen knalliger, poppiger, lustiger, dass auch die eigenen Leute aus dem Unternehmen mal mitbekommen und die Lehrlinge, was machen wir, wie sieht's aus? Und die Planung ist unheimlich wichtig. Also die war super, super wichtig, dass es in kleinen Schritten wächst bei uns, dass wir uns wirklich einen Plan machen, Gedanken machen, über was wollen wir berichten und für wen wollen wir mitnehmen, ja.
Super. Und dann ist ja das Zusammenspiel, wie du gerade sagst, also Holger steht ja sinnbildlich für mich für die Vertriebseinheit und du für Marketing.
Genau.
Oftmals sind das so zwei getrennte Welten. Die einen machen ja nur die Werbung und die bunten Bilder und die anderen können ja nur verkaufen. Und das sind ja immer ein bisschen manchmal so Counterparts. Bei euch ist das halt offensichtlich sehr, sehr integriert.
Ja, also das ist mir schon immer wichtig, weil ich fände es natürlich toll, wenn man so einen kongenialen Kollegen auf der Handelsvertreterseite hätte. Aber ich kann mir vorstellen, müsste ich dann eher aufpassen, dass ich den einfange, dass der nicht sein eigenes bayerisches oder norddeutsches Marketing macht, weil wir wollen es ja dann für alle machen. Wenn der Holger Bilder schickt, das sollen ja seine Kollegen alle was davon haben, samt der Unternehmung und also ich finde es immer richtig toll, wenn so das Zusammenspiel Handelsvertretung, Unternehmen, Handelsvertretung, wenn das zusammengeht. Weil wenn's mir nur machen, ganz ohne die Handelsvertreter, wäre nicht wirklich zielführend und andersrum genauso wenig. Und ich meine, die Kollegen, die kommen ja immer dann, wenn die Projekte in Betrieb genommen werden, viele sagen ja immer meinem Servicetechniker, sag mir bloß, wenn du das Ding in Betrieb nimmst, ich möchte mit dazu, dass ich Bilder machen kann, weil, was weiß ich, wenn es jetzt eine große Werkskantine bei Daimler ist, da kommt man ja nachher nicht mehr so unbedingt einfach rein und sagt, ich möchte mal, ich habe das gebaut, lass mich mal ein paar Bilder schießen. Das ist ja manchmal dann gar nicht so einfach, ja.
Ja, okay, verstehe. Und seid ihr da im stetigen Austausch über solche Themen oder ist das einfach so erlernt, gelebt worden? Wie stelle ich mir das vor?
Nee, also ich sag mal, das sind mein Vertriebsleiter, der Vitali, und dann die Handelsvertretungen. Also es gibt dann durchaus mal Phasen, wo mir dann auch so ein bisschen die Munition ausgeht. Und dann gehe ich immer zu Vitali, unserem Vertriebsleiter, und sage, Mensch, die haben dann alle 4 Wochen ihr Teams-Meeting, wo sie sich alle treffen online, die Handelsvertretungen, Verkäufer und Vitali. Und dann spricht er schon an, dass, Mensch, Leute, macht mal wieder was. Ich habe Sven im Genick, er hat keine Bilder mehr, er braucht mal wieder eine Story. Aber auch da ist es wieder so, dann denken die Handelsvertretungen oft, ja, das muss ja diese super, super tolle, nagelneue Anlage sein. Und irgendwann hat mal der Andreas, der hier Baden-Württemberg macht bei uns, mir ein Bild gemacht von einem, ich glaube, das Ding war 20 Jahre alt, ein Luftreiniger, hatte nie eine Wartung bekommen, wurde nie aufgemacht und hat immer noch funktioniert. An dem Ding ist 100 Liter weißes Öl runtergelaufen. Das war eine von unseren besten Stories, die ich online hatte.
Wirklich?
Okay. Ja, und am Anfang hatten sie sich kaum getraut, mir die alten, versifften Bilder zu geben. Aber auch das ist ja wieder ein Learning im weitesten Sinne und ein Dazulernen, dass es nicht immer nur die tiptop nigelnagelneue Anlage sein muss. Ich sage mal, ist wie der VW Käfer mit 1 Million Kilometer, so ein bisschen im übertragenen Sinne.
Okay, okay. Ja. Stark. Ja, und auch gerade bei YouTube, wir haben eben nochmal geguckt, das sind roundabout fast 250 Videos, die ihr produziert habt über die letzten Jahre. Das beste Video hat über 500.000 Aufrufe. Also das ist schon auch eine Reichweite, die dahinter ist. Und wenn man sich ja euren Content da anguckt, das ist dann schon ein bisschen nerdy. Also das ist jetzt nicht, da bin ich schon irgendwo drin in der Nische, oder?
Absolut, absolut. Das ist eine Nische. Da geht's also unsere Aufgabe sind luftgetragene, flüssige, kleine Tröpfchen aus dem Luftstrom zu trennen. Das ist natürlich eine ganz spezielle Nische und ganz spezielle Prozesse aber auch da, wir haben jetzt gerade einen neuen Kollegen, der Joni bei uns im Büro, ein Eigengewächs aus der Produktion, hat erste Ausbildung gemacht, hat dann in der Produktion geschafft und ist jetzt seit 2, 3 Wochen bei uns im Büro. Und wo sie ihn eingelernt haben, haben mich auch gesagt, Mensch, vergesst mal unsere Videos nicht, pickt mal 4, 5 raus. Da, und da hat Ioni mir auch gesagt, hey, so toll, wie ich jetzt da in das Thema reingekommen bin, Gott sei Dank habt ihr die Dinger online. Also selbst für sowas kann das eine Hilfe sein.
Ja, gerade intern, Mitarbeiter zu schulen und solche Dinge. Ja. Man denkt ja immer sehr viel nur qua an meine Kundengruppen oder irgendwie sowas, aber gerade intern Employer Branding, damit auch überhaupt mal Vertrauen in die Produkte zu schaffen, in die eigene Marke vielleicht auch in den eigenen Chef, ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, kann da ja schon helfen, oder?
Ja, absolut. Also da sind wir dann auch viel dran und ja, und klar, wir sind keine Spezialisten, die es seit 20 Jahren machen, da lernen wir praktisch mit jedem Video, auch die Videolänge. Am Anfang hat man da Brocken drin mit 1,5 Stunden Spiellänge.
Und 90 Minuten produziert, so wie man das kennt. Nach der Tagesschau 20.15 Uhr kommt 90 Minuten Spielfilm.
Und wenn man dann die YouTube-Analysen anschaut, wenn die Leute abspringen, ist das dann schon ein bisschen ernüchternd. Und ja, aber das sind halt, dann lieber aus dem 90 Minuten neuen Stick machen und dann nach und nach bringen. Und ja, aber so lernen wir dazu. Und das hat uns schon viel geholfen, dass wir einfach bekannter werden, dass unsere Produkte verstanden werden und dass man am Markt einfach anders wahrgenommen wird, ja.
Super cool. Jetzt ist ja so eine Marketingwelt und gerade auch im digitalen Marketing unheimlich schnelllebig. Also es passiert ja täglich irgendwie was Neues oder jeden Monat kommt irgendwas Neues. Wie hast du so deinen Weg gefunden dadurch? Wie bildest du dich so weiter fort oder wie kommst du so auf diese Themen? Gibt es spezielle Foren oder Veranstaltungen, die du nutzt? Wie bleibst du da up to date?
Also ich lese unheimlich viel und unheimlich gern. Und da habe ich immer wieder was mitgenommen. Ja, ich weiß nicht, da gibt's die Fischer Akademie zum Beispiel, so eine Fahrschule. Mike Fischer heißt der, wo die mal gegründet hat. Und ja, viele Fahrschulen, die haben ja wahnsinnige Probleme, weil weniger junge Generation und dann auch noch weniger Interesse am Fahren überhaupt. Und viele Fahrschulen müssen einfach zumachen. Und er dagegen mit seiner Fahrschule eine Wahnsinns-Success-Story. Und weil er halt vieles anders gemacht hat. Und hat er in seinem Buch immer so Kapitel gehabt. Und am Ende von dem Kapitel hat er dann so eine Zusammenfassung gemacht. Und da habe ich dann was gelesen von der Schmidt-Akademie. Unternehmerenergie heißt denn ihr Thema. Und dann habe ich das mal gegoogelt und gesehen, dass es eine super tolle Fortbildung, Weiterbildung für Unternehmer ist in Deutschland. Und bei denen war ich mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon.
Oh, cool. Okay.
Und da entstand bei dem Dr. Kai Foye, wo die Kurse macht, wo er dann so rausbekommen hat, wo meine Interessen sind und dass wir schon einen Blog haben, hat er mir irgendwann in so einer Schulung gesagt, dann schreib doch ein Buch. Und ich gesagt, ja klar, ich schreibe jetzt auch noch ein Buch, weil ich sonst nichts zu tun habe. Und das hat bei mir aber dann, der hat mir wirklich den Bacillus dann in dieser Fortbildung gepflanzt und es ging mir nicht mehr raus, bis wir dann wirklich angefangen haben, mal zu überlegen, ja, könnte es wirklich Material sein? So sortieren angefangen.
Okay.
Und so fing es an, aber so hole ich mir dann schon Ideen und Anregungen über Lesen, über so Fortbildungen und dann halt doch schon auch viel online und digital. Also was ich saumäßig gern höre, sind Podcasts, das ist manchmal meine Frau schüttelt schon den Kopf, weil das iPhone immer nebenher dudelt, Sonntag schon beim Frühstück, der Handelsvertreter Hero Podcast. Bin ich auch so auf dich gekommen, durch reine Neugierde. Dann habe ich gesagt, der Holger hört ja das auch, gibt's ja gar nicht. Und da finde ich, da kann man schon unheimlich viel mitnehmen, wenn dann entsprechende Persönlichkeiten drin sind beim OMR Podcast, von dem Philipp Westermeier und also da so versuche ich dann eben zu filtern und dann halt sich's anschauen, probieren, manchmal Try and Error, so cool. Probiere ich da durch den Dschungel durchzukommen.
Sehr schön, sehr schön. Und mal ganz kurz, wir reden jetzt nicht über ganz konkrete Zahlen oder sowas hier, aber ihr seid ein wachsendes Unternehmen, korrekt?
Ja,
also,
ja.
Welchen Stellenwert hat so das Thema Marketing? Was trägt das zum Unternehmenswachstum so bei?
Also natürlich musst du erstmal die Hausaufgaben machen, dass eine wirkliche patentierfähige Neuheit, Technologie hast, aber wenn du die hast, hast du noch wirklich ganz lange nicht den Vertriebs- und Verkaufserfolg. Und deswegen sagen wir nach diesem ersten Schritt, dass die Technik, die Technologie fundiert, wissenschaftlich fundiert, Neuheit, Charakter, patentierfähig, wenn dieser erste Schritt gemacht ist, geht's ohne diesen zweiten Schritt, über den wir jetzt schon ein Weilchen reden, meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, du bist vielleicht ein Zulieferbetrieb und dein alleiniger Abnehmer ist ein riesengroßer Global Player, ja, der das dann mit Kusshand übernimmt. Da mag es vielleicht einen anderen Stellenwert haben, aber wir haben dann oft Kunden, die, ein großer weltweit agierender Lebensmittelkonzern, der baut nicht jede Woche eine neue Produktionsanlage. Mit dem bauen wir vielleicht einmal in 10 Jahren eine Anlage. Dann muss ich wieder nach seinen Marktbegleitern schauen und wieder überzeugen und wieder erklären und wieder Preis verteidigen. Und das ist bei uns schon elementar. Also, wenn wir nicht uns so viel Mühe geben würden, dass unsere Technologie so gut verstanden werden würde. Also wir hätten massiv weniger Umsatz und Erfolg.
Okay. Und massiv weniger glückliche Menschen im Vertrieb. Denn das ist das, was ich von den Kollegen höre. Die sind natürlich happy, weil viel Futter gegeben wird, viel Aufklärungsarbeit geleistet wird. Also die Basis wirklich gelegt wird, wo der Vertrieb dann einsteigen kann und das macht, was er am besten machen kann, ne?
Absolut. Und auch da braucht's wieder, sagen wir mal, dieses Hand-in-Hand-Spielen, dieses gegenseitige Verständnis, weil durch das, dass wir jetzt 2015 zu einer europäischen Gruppe, zu einer Holding aus der Schweiz gekommen sind, der Charco Group, in der 7 Unternehmungen vereint sind, gibt's eigentlich schon Synergien, wo man dann versucht, bei einer Tochtergesellschaft im Ausland schnell was mal mitmachen, lass doch denn unsere Produkte auch mitverkaufen. Ja, liebend gern, aber da habe ich schon auch lernen dürfen die letzten 5 Jahre. Da gibt's dann Gesellschaften, die diesen Spirit, dieses Commitment, dieses Verständnis volles Rohr mitbetreiben und die dann auch relativ schnell erste Erfolge haben.
Okay.
Und in einer Gruppe mit 7 Unternehmen, das heißt 7 verschiedene Portfolios, gibt es auch andere Gesellschaften, die versuchen alles mitzumachen, aber dann schon allein aus Kapazitätsgründen das nicht so betreiben können, wie wir es jetzt die letzten Minuten beschrieben haben und uns einfach ohne versuchen und gnadenlos scheitern. Da geht es nicht weniger Umsatz, da stellt sich dann die Frage, verkaufen sie überhaupt was oder gar nichts.
Also okay. Okay.
Das mal, denke ich, gibt ein Gefühl für die Wichtigkeit, ja.
Ja, und dennoch, das gibt's ja, ich höre es tagtäglich eigentlich von unseren Heroes aus meinem Netzwerk, wo eigentlich die meisten Leute sagen, 90% aller Handelsvertreter, Hersteller XY wäre schon cool, wenn die mal mehr Marketing machen würden, aber da passiert irgendwie zu wenig, ich muss immer mehr machen heutzutage. Also die Balance, die wir am Anfang angesprochen haben, in dem Kontext ist oftmals irgendwie nicht so gegeben, gefühlt oder vielleicht auch in der Realität. Wie erklärst du dir das?
Ja gut, ich sag mal, in Zeiten, sagen wir jetzt mal die 3-4 Jahre vor Corona, ganz ehrlich, André, da hätten wir die Marketingaktivitäten bei uns auch dramatisch runterfahren können, um einfach Geld zu sparen oder das Geld anders auszugeben oder einfach als Gewinn zu stehen haben am Ende vom Jahr, weil ich sag mal, da hat es so gebrummt und da lief es so, da lief es einfach, ich kann jetzt nicht sagen, alles von alleine, aber da kamen fast zu viele Aufträge. Also es war dann eine Kapazitätsfrage und in solchen Boomphasen, da ging es auch mit erheblich weniger, weil halt einfach die Wirtschaft brummt, weil alles wächst, ja, weil es ja überall wächst und weil eher eine, ja, Verknappung da ist, wie dass sich 10 um eins schlagen, das ist eher andersrum. Und in solchen Phasen, da können so Mittelständler schon gut über die Runden kommen.
Ja.
Aber wenn halt die saure Gurkenzeit kommt und ich sage mal, dann um ein Projekt sich 15 bewerben und dann sieht es dann halt relativ schnell anders aus. Und wenn du dann erst anfangen willst damit, ja, dann brauche ich es dir nicht sagen, da bist du natürlich viel zu spät.
Du bist halt zu spät. Dann die Reputation aufzubauen dauert ja natürlich. Ja. Das ist halt ein Ultramarathon eben dabei, von daher. Okay.
Ja, ich habe es da schon mal im Vorbereitungsgespräch gesagt, das ist ein Satz, den ich mir wirklich aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich den raus habe, aber so als, was ist Marketing? Was bezweckt Marketing? Warum Marketing? Da war dann so die Quintessenz in diesem Marketingbuch, wo ich gelesen habe, stell dir das so vor, du machst das Marketing ähnlich wie als kleiner Junge du auf ein Sparbuch dein Taschengeld einzahlst und das wirft dann peu à peu etwas Zinsen ab und Rendite ab und ganz ähnlich muss man es mit dem Marketing sehen. Da zahlst du was ein, um dann eben nach langer Zeit den Zins zurückzubekommen. Der Zins ist eben ein Preisverständnis, eine Produktakzeptanz und der hat es so verglichen und ja, der Zinseszins ist natürlich irgendwann toll, aber braucht Zeit.
Braucht halt Zeit, ja.
Ja.
Genau. Und dass so ein Bild natürlich von jemandem aus dem Schwabenland kommt, ist jetzt auch nicht verwunderlich, um es mal so zu sagen, dass das gut passt. Ist doch ein schönes Schlusswort. Wobei, eine Sache interessiert mich ja, für jemanden, der sehr neugierig ist. Was ist gerade so dein Lieblingsthema? Womit beschäftigst du dich so am meisten? Ich hätte da eine Vermutung, wenn ich auch so in euren Blogbeiträgen so die Bildergenerierung und so sehe, wo das herkommt.
Ja, also mit dieser künstlichen Intelligenz, das war sowas, wo ich, nein, darf nicht sagen, ich, unsere Gesellschafterin, wir haben einmal im Jahr so ein Führungskräfte-Geschäftsführer-Meeting treffen, wo wir uns abstimmen, immer alle möglichen Themen beleuchten und Ira Alber, unsere Gesellschafterin, die hat einen Vortrag gemacht vor starkem Jahr über künstliche Intelligenz und da hat sie was gesagt, dass es mittlerweile schon solche Chatbots gibt, die Blogartikel und YouTubes durchsortieren und klassifizieren können. Und das ist was, wo mich schier wahnsinnig gemacht hat, weil wir haben mittlerweile 150 Blogartikel online. Manche wichtiger, manche nicht so wichtig, aber ich bin so praktisch das Inhaltsverzeichnis für meine Handelsvertreter. Gerade gestern habe ich wieder eine E-Mail bekommen, Sven, ich bräuchte dringend was für Zuluftsysteme, wie man saubere Luft in den Raum reinbringt. Dann sage ich, ja, da haben wir doch einen tollen Blogartikel. Oh, echt? Und dann schicke ich ihm den Link und da habe ich dann von unserer Gesellschafterin praktisch den Tipp bekommen, das kann man mit KI machen. In wenigen Minuten hat er dir das super wie so ein Buchverzeichnis klassifiziert und dann, ja, dann, das ist dann so, mache ich es dann halt, dann setze ich mich hin, abends am Wochenende, samstags und habe dann so ein WordPress-Chatbot gefunden.
Ja.
Der das dann macht und jetzt kann man fragen, da tippst du ein, dann bumm, mit Link, allem drum und dran, Zuluftsysteme, hier der Blogartikel und das ist atemberaubend, was der manchmal da in Infos rausbringt. Manchmal sitzen wir selber in der Vertriebsleiter, Vitali und ich, und fragen zum Spaß was. Und wenn wir die Antwort sehen, ja, da schauen wir uns manchmal gegenseitig an und sagen, hey, Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Wo hat jetzt der diese Information gefunden?
Ja.
Handynummern, E-Mails manchmal, wo wir gedacht haben, die sind privat, aber ja, habe ich dann halt irgendwann vor 6 Jahren doch mal was online gestellt und das Ding findet es in Sekundenbruchteilen.
Wahnsinn. Ja, schön. Schön, dass das, habe ich, wäre mein Tipp auch gewesen, dass es in diese Richtung geht. Genau, wunderbar. Ich glaube, damit, da sind wir auch weiter zusammen im Austausch. Lieber Sven, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war ganz viel heute dabei, warum das Thema Marketing überhaupt von der Herstellerseite auch so wichtig ist. Ich glaube, das hast du super prägnant hier rübergebracht. Vielleicht können wir den einen oder anderen Impuls setzen, dass jetzt jemand aus unserer Community vielleicht mal zu seinem Vertriebsleiter, Hersteller irgendwie mal geht und sagt, du, schau mal, ich habe da so ein Best-Practice-Beispiel, schau mal bei dem vorbei. Guck mal auf den YouTube-Kanal etc., die machen eine ganze Menge. Hat mich super gefreut. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Sven.
Gerne, André. Es hat mir auch super Spaß gemacht und war wirklich toll. Danke dir, ja.
Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.